Bellerive on Air, der Finanzpodcast.
Bei mir im Studio sitzt Thomas Steinemann. Er ist der Chief Investment Officer von der Zürcher Privatbank Bellerive. Mein Name ist Reto Giudicetti. Der Thomas und ich, das möchte ich gerade von Anfang an deklarieren, kennen uns seit vielen Jahren, arbeiten immer wieder mal miteinander zusammen, werden in den nächsten Monaten immer wieder mal zum aktuellen Börsen- und Marktgeschehen miteinander Diskussion führen. Ich selber bin ein Laie. Thomas ist ein Spezialist. Ich glaube, das wird ein spannender Mix werden. Thomas, lass uns doch gerade einsteigen. Finanzmärkte 2024. Was kann ich dann als Investor und als Anleger von diesem Finanzjahr erwarten?
Ja, wir sind soweit okay und einigermaßen befriedigend ins neue Jahr gestartet. Die Aussichten, die man so kann lesen in der Presse, sind allerdings doch eher zurückhaltend. Also es wird jetzt im Allgemeinen eine Rezession erwartet in diesem Jahr. Das kommt vor allem von den Zinserhöhungen, die wir ja in den letzten zwei Jahren relativ stark hatten. Und das hat sich bisher ja eigentlich noch gar nicht richtig niedergeschlagen, vor allem auf die Aktien noch nicht. Und wir haben ja letztes Jahr ein sehr gutes Aktienjahr gehabt, überraschend gutes Jahr. Und jetzt ist eben die Erwartung, dass sich jetzt doch die Zinserhöhung, die schlägt sich jetzt in der Wirtschaft nieder in diesem Jahr. Und damit ist man doch recht zurückhaltend, was die Aktienmärktentwicklung geht. Aber ich muss auch gerade an dieser Stelle sagen, wie so oft die Erwartungen vom Jahr treffen die meistens nicht ein.
Glaskugeln hast du nicht, offenbar.
Leider nicht.
Ja. Du hast von der Zinserhöhung geredet. Ich habe das natürlich auch ein bisschen verfolgt. Die FED hat jetzt aber gerade Zinsen, glaube ich, bei 5,25% praktisch belassen. Ich glaube, eine Zinserhöhung wäre wahrscheinlich ein Schock gewesen für die Aktienmärkte. Die Zinssenkung ist aber auch nicht eingetroffen. Was heisst das jetzt für die Aktien?
Ja, also es ist, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen vermessen gewesen, jetzt schon von einer Zinssenkung zu hoffen. Die Leute sind ein bisschen euphorisiert gewesen von der guten Inflationsentwicklung. Und dann hat man es gehofft gehabt, ja, jetzt wird schon wieder gesenkt. Aber das ist natürlich unrealistisch. Also wir sind ja eigentlich immer noch in der Inflationsbekämpfung, auch wenn sich die Inflation zurückbildet. Und es ist noch nicht lange her. Da hat man gesagt, ja, die sind wieder viel zu spät gewesen, die Notenbanken, und die haben alles verschlafen. Und also die werden sich jetzt schon ein bisschen zurückhalten und jetzt gerade vorschnell wieder die Zinsen senken. Also man schaut jetzt ein bisschen, wie sich das Jahr entwickelt, und ich glaube, es ist schon sehr positiv, wenn die Zinsen nicht steigen. Und ja, im Moment geht man davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte die ersten Zinssenkungen kommen. Das ist jetzt ein bisschen im Moment drin. Ich glaube, das wird den Märkten helfen.
Also die Aktien beflügeln? Heisst aber in dem Fall auch, ab dem zweiten Halbjahr kann man davon ausgehen, dass die Aktienmärkte dann richtig anziehen.
Ja, es ist natürlich, was oft ein bisschen vergessen geht, die Märkte reagieren natürlich nicht immer dann, wenn etwas passiert, sondern die Märkte reagieren ein bisschen, wenn sich eine Meinung zu etwas bildet. Und in der Regel nehmen eben die Aktienmärkte die Entwicklung von der Zukunft voraus und nicht das, was passiert. Ein Beispiel sieht man jetzt zum Beispiel bei den Bären, bei der Bank. Oder dort hat der Kurs steil nach oben gegangen, nachdem die Bank Bär kommuniziert hat, dass es jetzt, wie viel die Verluste sind und dass es personelle Konsequenzen hat. Das ist ja eigentlich ein Schock, wenn man so will. Aber die Märkte sind recht positiv gewesen, weil man eben erwartet hat. Man hat schon gewusst, dass es schlecht ist. Und hätten das als einen Befreiungsschlag genommen. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man sich ein bisschen, jeweils vor Augen führen sollte, dass die Märkte nicht immer auf das reagieren, was gerade passiert, sondern auf das, was man erwartet in der Zukunft.
Das wäre dann auch meine Frage gewesen. Was soll man sich dann oder kann man sich dann orientieren?
Ja, ich glaube, man muss auch unterscheiden, oder? Wenn man einfach Investor ist, langfristig Investor, beziehungsweise einfach sein Vermögen anleitet, dann muss man auch meiner Meinung nach nicht allzu stark immer hin und her gehen, oder mal rauf, mal runter. Letztes Jahr wäre man fatal gewesen, oder? Ich meine, wenn man da gemacht hätte, was die Erwartungen gewesen wären. Letztes Jahr hat es geheissen, also, Zinsen gehen rauf, Aktien gehen runter. Oder? Das ist völlig falsch gewesen. Also, wenn man da gemacht hätte, hätte man überhaupt keine Rendite gehabt. Oder wenn man investiert geblieben ist, dann hätte man gut 7-8% können machen letztes Jahr. Und ich glaube, das wird auch ja sinnvoll sein. Man muss andere Strategie festhalten. Gut, jetzt sind nicht alles langfristige Investoren. Jetzt gibt es auch eher ein bisschen Trader oder vielleicht ein bisschen Leute, die Ideen wollen, kurzfristig spielen. Dort ist dann da vielleicht ein bisschen spannender. Aber auch da gilt, by the rumors, sell the news. Also irgendwo, ich bin da von dort her grundsätzlich relativ zuversichtlich.
Du sagst Ideen, es gibt Leute, die haben Ideen. Was hättest denn du für Ideen?
Ja, also in aller Munde, zu Recht in aller Munde, sind die sogenannten Magnificent Seven. Also das sind die super Aktien.
Tech-Aktien,
sind aber nicht nur Tech-Aktien, sind auch Konsumtitel. Mhm. Amazon gehört dort dazu, also Meta. Die ganzen bekannten Microsoft, Apple, mhm, Nvidia, wie sie alle heißen. Und die profitieren und, von dem, wie wir alle wissen, von dem künstlichen Intelligenz-Thema. Und die haben letztes Jahr haben die praktisch den gesamten US-Aktienmarkt in die Höhe getrieben. Und zwar gegen den Trend. Also wir haben Zinserhöhungen gehabt, die normalerweise schlecht sind für Technologieaktien. Und trotzdem sind die Titel ab. Und da sieht man, dass, wenn ein Megatrend vorhanden ist, dann einfach die Titel weiterlaufen. Die haben mittlerweile so viel Cash, die Aktien, die Firmen, die verdienen zum Teil 500 Millionen nur am Bargeld. Also ohne, dass die gehen arbeiten oder irgendeinen Finger krumm machen, verdienen die 500 Millionen rein vom Bargeld, das rumliegt. Die können also mit dem Geld auch weitere Zukäufe machen. Und von dort her, auch wenn die natürlich schon sehr viel jetzt performt haben, gibt es doch einige Gründe, dass der Trend noch weitergeht.
Man könnte ja wahrscheinlich aber auch vermuten, dass der Aktienkurs gerade von diesen 7 Firmen sehr, sehr hoch ist. Darum ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nicht der beste wäre.
Ja, natürlich. Wenn die Titel sich verdoppelt haben in einem Jahr, ist natürlich viel passiert. Aber man kann auch versuchen, das Ganze ein bisschen von außen anzuschauen. Und so, zum Beispiel, wenn man die Bewertungen anschaut. Oder das KGV, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das ist eine von den üblichen und bekannten Messzahlen, die man so ein bisschen vornehmen kann, um zu schauen, ist eigentlich jetzt etwas zu teuer oder nicht. Da stellt man doch fest, interessanterweise, dass gerade Microsoft oder Apple ein so 30er-KGV haben, also ein 30-mal den Jahresgewinn, und das ist eigentlich nicht so viel. Das hat Nestle auch. Und Nestle wächst irgendwie mit 4% pro Jahr. Und die Firmen wachsen 20% pro Jahr, 30% pro Jahr. Das ist, dort, die sind relativ günstig. Dann haben wir aber andere, muss man sagen, Nvidia hat natürlich ein KGV von etwa 100. Da ist natürlich schon wahnsinnig viel Fantasie drin. Was sich anbieten könnte für die Titel oder für Investoren, die in diesen Titel interessiert sind. Es gibt ETFs, die diese 7 Titel umfassen. Da muss man sich nicht für einen entscheiden. Da wäre eine Möglichkeit, die sicher geeignet wäre, um in diesen Bereich einzusteigen.
Jetzt haben wir viel über Aktien geredet. Es gibt eine andere Anlageklasse, Obligationen. Man sagt ja, wenn die Aktien gut laufen, ist weniger gut für die Obligationen. Und umgekehrt, im Moment ist es aber, glaube ich, fast ein bisschen so, dass sowohl die Obligationen mindestens so gut rendieren wie auch Aktien. Haben die Aktien in diesem Zusammenhang überhaupt noch nicht eine Daseinsberechtigung, aber macht es dann Sinn? Es ist nicht besser, in die sicheren Obligationen zu investieren, wenn man fast ein annähernd, ich glaube 3-3% ist momentan machbarer Rendite, bei Aktien ähnlich. Was macht man denn da im Zweifelsfall? Aktien, Obligationen?
Ja, es ist, Obligationen sind halt schon, jetzt gerade als Schweizer Anleger, ist das Zinsniveau bei uns, ist halt, wie wir alle wissen, immer noch sehr tief. Wir haben ja jetzt Zinserhöhungen gehabt, wie wir schon gesagt haben, und Zinsen sind nicht mehr negativ. Aber jetzt so für eine Bundesobligationen-Rendite, die ist jetzt irgendwo bei 1,5, 1,7. Und auf 10 Jahre. Die Zinskurve ist flach, das heisst, auch tiefere, kürzere Laufzeiten haben eine ähnliche Rendite. Also man kann im Moment etwa 1,5% Renditen erwarten. Das ist relativ wenig. Und für das, dass man eben gleich ein Risiko hat. Man hat eben auch bei Obligationen ein Risiko, das wird oft vergessen. Man hat im Fall von einer Bundesobli weniger ein Ausfallrisiko, weil der Bund nicht Konkurs geht, wahrscheinlich. Oder sicher nicht. Oder nicht zu unseren Lebzeiten. Aber man hat das Zinsänderungsrisiko. Also wenn die Zinsen eben würden gleich wieder erwarten steigen, dann verliert man einen Wert von diesen Obligationen. Also insofern wird oft die Sicherheit von diesen Obligationen ein bisschen überschätzt. Und wenn man gerade in der Schweiz schaut, was für hohe Dividenden das man überkommen kann, wo eben viel höher sind, also im Versicherungsbereich, Zürich Versicherung, die haben 5-6% Dividende beim heutigen Kurs. Und das ist natürlich schon immer noch sehr attraktiv.
Mhm. Du hast Zürich Versicherungen erwähnt als Dividendenperle. Gibt es noch weitere Schweizer Firmen? Swisscom möglicherweise, glaube ich, auch eine, oder?
Ja, Swisscom auch. Es sind bekanntlich, und ich weiß nicht, ob das die Zuhörer auch wissen, also die Versicherungen gelten eigentlich so ein bisschen als die Hauptdividendenperle. Wieso ist das so? Versicherungen können sich erlauben, mehr auszuschütten von ihrem Gewinn, weil sie halt einfach weniger investieren. Das ist, wenn man so ein bisschen böse gesagt, ein bisschen langweiliges Geschäftsmodell. Ich finde es aber sehr ein attraktives aus Investorensicht, solide. Und deswegen können Versicherungen einen relativ hohen Anteil von dem Gewinn, den sie jedes Jahr machen, auch den Investoren auszahlen. Oder das Gegenteil sind Technologiefirmen. Die müssen immer investieren. Die Gewinne, die machen, die kann man nicht einfach auszahlen, sondern die bauen schon wieder neue Fabriken, bauen, die expandieren, die sind am Wachsen. Und deswegen haben jetzt Technologiefirmen immer sehr tiefe Dividenden, aber sie wachsen halt schneller. Also in einem gemischten Portfolio ist es sinnvoll, ja, eben beides zu haben. Wachstumstitel, aber eben auch jetzt typischerweise Versicherung. Und wir sind da privilegiert in der Schweiz. Also wir haben eben so schöne, gute, sichere Aktien in der Schweiz, dass wir da eigentlich gar nicht müssen, immer so weit international gehen, investieren in der ganzen Welt. Wir haben fast alles schon im eigenen Land.
Wie schneiden denn Schweizer Aktien jetzt im Vergleich mit US-Aktien ab?
Ja, jetzt US-Aktien langfristig sind über die ganze Periode, also sagen wir jetzt die letzten 100 Jahre oder auch die letzten 50 Jahre, schon schneller gewachsen. Also man hat mehr verdient in amerikanischen Aktien. Der Grund ist, Amerika ist halt einfach wirtschaftlich nach wie vor die führende Macht, und das hat uns auch letztes Jahr eben mit diesen Super 7 Aktien, hat man das wieder gesehen. Dort läuft Musik und die läuft nie anders. Und die ganzen Erfindungen werden halt immer noch in Amerika gemacht. Und, aber dann kommen dann schon bald einmal wir haben eben eine erstaunliche Wertschöpfung in der Schweiz, sehr erfolgreiche Firmen, die sich in der Welt, die viel exportieren, die sich in der ganzen Welt durchsetzen müssen und dort auch viel Wert schaffen. Und darum haben wir auch sehr gute Aktienmärkte in der Schweiz und können durch den grossen Exportanteil praktisch die ganze Welt eben gleich auch in unserem Depot haben mit Schweizer Aktien.
Wie sieht es mit Immobilien aus? Auch eine wichtige Assetklasse?
Ja, ist auch eine wichtige Assetklasse. Dort ist auch die Frage, hat man selber schon Immobilien? Muss man noch weitere Immobilien investieren? Wie kann man in Immobilien investieren? Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt Immobilienaktien in der Schweiz. SPS, PSP sind so die bekanntesten Firmen. Dort muss man dann ein bisschen schauen, ob man mehr Geschäftsliegenschaften, ob man ein bisschen mehr auf Wohnliegenschaften. Dann gibt es Immobilienfonds, börsenkotierte Immobilienfonds. Also man hat eigentlich auch da die ganze Palette. Ja, es ist sicher eine interessante Diversifikation in einem Depot, und sie gehören sicher in ein Depot rein. Wenn jemand natürlich selber schon privat viele Liegenschaften hat, dann muss er nicht mehr gross in die Anlageklasse reingehen. Aber wenn man das nicht hat, ist das sicher sinnvoll. Und ich finde, das gehören die Aktien, die genannten Aktien gehören diesbezüglich in ein Depot rein, zahlen auch gute Dividenden. Auch Immobilienfonds sind attraktiv. Es gibt eine Vielzahl von Schweizer Immobilienfonds. Man muss dort ein bisschen genauer anschauen. Sie sind auch unterschiedlich finanziert. Sie haben unterschiedliche sogenannte Anschuss. Also dort muss man sich auskennen oder ein bisschen sich nachforschen. Aber an sich Immobilien-Schweiz, klar, ja.
Gut, ich glaube, ein weiteres Thema, das man nicht empfehlen, ist Gold. Wird immer wieder spekuliert. Goldpreis ist, glaube ich, auf höherem Niveau. Gilt aber auch als sicherer Hafen in schwierigen Zeiten. Wie siehst du das?
Ja, Gold ist gut und wichtig, und er diversifiziert, er verhält sich. Es ist immer gut, in einem Depot etwas zu haben, das sich anders verhält als da, wo die Hauptanlageklasse ist, jetzt in dem Fall Aktien. Also eine sogenannte Diversifikationsklasse, wo sich anders verhält. Und das trifft auf Gold absolut zu. Gold tut typischerweise dann gut performen, wenn Zinsen fallen. Und das ist tendenziell jetzt der Fall. Oder wenn der Dollar fällt. Da mit den Zinsen, das hat mit der, warum ist das so? Also Gold performt gut, wenn Zinsen fallen, weil dann eben die Alternativen weniger attraktiv sind. Also weil man dann nicht so viel quasi Obligationen kaufen, man hat es dann nicht mehr, sondern dann kommt Gold. Und natürlich in unsicheren Zeiten, ob das jetzt Inflation ist oder ob das politische Unruhe sind. Von dort hat Gold immer wieder die Stärken können ausspielen. Und man sieht es ja, wenn man sich, du hast es erwähnt, Gold ist über 2000 Dollar pro Unze, das ist relativ hoch. Und der Trend ist jetzt doch einige Jahre schon da. Von daher, ja, finde ich auch, Gold gehört in ein Depot rein.
Du hast die politische Dimension ins Spiel gebracht, das finde ich sehr spannend. Bringt mich zum nächsten Punkt. USA steht in einem Wahljahr, neuer Präsident wird gewählt. Was für einen Einfluss hat eine mögliche, muss ich vielleicht sogar sagen, eine absehbare Wahl von Donald Trump auf die Aktienmärkte?
Ja, das weiss man eben auch nicht. Also ich rate echt ab von politischen Gründen für Börseninvestments. Also die Wahlen haben einen gewissen Einfluss. Wenn man genau anschaut, der Unterschied wirtschaftspolitisch zwischen Trump von 16, also vor Biden-Zeit bis jetzt, ist gar nicht so gross. Es haben beide investiert wie verrückt in Infrastruktur. Beide haben Staatsausgaben aufgefahren. Beide haben im Healthcare-Bereich oder bei der Pharma-Bereich gesagt, die Kosten sind zu hoch, wir müssen dort abdrücken. Der Unterschied ist in der Wirtschaft im Fall gar nicht so gross, wie man meint. Also dort wird wahnsinnig viel Lärm gemacht. Aber es wird sich nicht so viel ändern wirtschaftspolitisch. Außenpolitisch wahrscheinlich gibt es einen Unterschied.
Different story.
Ist eine different story, aber uns interessiert jetzt die Wirtschaft heute. Und ich würde also abraten von politischen Spekulationen im Zusammenhang mit der Börse. Ja, mal, es wird gewisse Volatilität und Unruhe geben, weil die Leute auch halt nervös sind. Aber es hat sich noch nie gelohnt, quasi auf politische Outcomes spekulieren. Was man kann sagen, ist, Biden wird natürlich weiterhin ziemlich viel Schulden machen in diesem Jahr. Er will die Wahlen gewinnen. Seit Clinton weiss man, dass die Wirtschaft wichtig ist für Wiederwahlen. Er hat ja den bekannten Spruch, jetzt The Economy Stupid, erfunden. Und er wird weiterhin schauen, dass es eben keine Rezession gibt. Das ist vielleicht auch noch etwas, was man ein bisschen im Kopf behalten kann, was positiv ist.
Kommen wir zu einem anderen grossen Wirtschaftsraum, China. Glaube ich momentan auch nicht mehr so glänzgoldig wie auch schon. Immobilienblase, Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, schwierige Themen. Was hast du da für eine Sicht der Dinge?
Ja, es ist also, China hat, wenn man auch Zahlen anschaut, ist in einer kleinen Reformkrise und die dauert noch einige Zeit. Das hat verschiedene Gründe. Man sieht da, dass die Regierung immer mehr ideologisch reagiert. Das ist ein bisschen überraschend. Wir haben alle gemeint, dass eigentlich die Regierung Xi eher so, pragmatisch reagiert, pragmatisch sich verhalten, wirtschaftsfreundlich irgendwo durch. Aber das sieht man je länger, je mehr, das ist nicht der Fall. Also man reagiert immer mehr ideologisch, politisch. Und das ist natürlich nicht da, wo man jetzt kann sagen, das sind die nächsten 10 Jahre, wäre super in China. Also ich glaube, da stehen wir erst noch vor einem Rückgang und da wird nicht sehr schnell grosse neue Wachstumsimpulse kommen. Die müssen jetzt schauen, sind die Immobilienkrise ist ja jetzt da, die Evergrande-Firma, die geht jetzt Konkurs. Jetzt muss man schauen, wie reagiert jetzt die Regierung. Das wird spannend sein, oder? Wie lässt man jetzt die Aktionäre alle Konkurs gehen? Oder gibt es da Hilfe? Wie geht man mit den ausländischen Investoren um? Da wird man jetzt ein Gefühl bekommen, wie die Regierung denkt. Finde ich sehr spannend.
Ja, kannst du vielleicht noch etwas kurz zum chinesischen Aktienmarkt sagen? Der ist auch ein speziell.
Ja, es ist, es sind sehr viele tolle Firmen eben in China eigentlich unterwegs. Und hat es auch super Unternehmer gegeben, die tolle Sachen erfunden haben. Aber die Regierung hat denen immer wieder ein bisschen Knüppel zwischen die Beine gelegt und dazu geführt, dass eben die Aktienperformance ziemlich unbefriedigend ist in China. Und die Regulatorien sind unsicher, die Firmen sind, die können eben nicht einfach den Erfolg richtig geniessen, wenn sie zu erfolgreich sind, wären sie beschnitten. Also es ist ein steiniges Pflaster und auch in der Vergangenheit, ich sehe auch nicht, dass sich das schnell ändert.
Gehen wir noch kurz zurück in die Perspektive vom Schweizer Investor oder Anleger. Was heisst jetzt da die Gemengenlage? Du hast jetzt viele Facetten, Dimensionen beschrieben. Ja, was mache ich jetzt als Anleger, als Investor mit diesen vielen Informationen? Also was heisst das für mich konkret?
Ja, ich bin also sehr zuversichtlich für den Schweizer Aktienmarkt. Er ist auch letztes Jahr ein bisschen zurückgeblieben, zu Unrecht. Also zu Unrecht, das sind vor allem der starke Franken hat unseren Firmen zu arbeiten gemacht. Ich glaube nicht, dass das in dem Ausmaß weitergeht. Also ich glaube, dass man im Schweizer Aktienmarkt in dem Jahr eine gute Performance wäre gesehen. Und wie gesagt, auch für die, die ein bisschen Angst haben, schauen Sie die Versicherungstitel an und dann haben Sie gute Dividenden.
Super, Thomas Steinemann. Danke vielmals für die erste Ausgabe vom Finanzpodcast von der Bank Bellerive. Ich habe es spannend gefunden und ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe mit dir in ein paar Wochen.
Danke auch.